Der erste Bibeltext ist aus Matthäus 21, 18 und 19. Früh am nächsten Morgen kehrte Jesus nach Jerusalem zurück. Unterwegs bekam er Hunger. Als er einen Feigenbaum am Straßenrand sah, ging er hin, aber er fand nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, du sollst niemals mehr Frucht tragen. Und sofort verdorrte der Baum.
Merci, Anna. Es ist noch interessant, wenn man ein bisschen Kommentar liest über den Text. So Leute, die etwas über den Text schreiben oder den Text auslegen, dann trifft man hin und wieder einen, der so leicht peinlich berührt ist. Der so ein bisschen durchkommt, dem Ausleger wäre es jetzt sehr viel lieber. Das würde nicht in der Bibel stehen. Und ich verstehe warum. So auf den ersten Blick klingt das ein bisschen komisch. Jesus kommt an einem Baum vorbei, ist verrückt, dass der Baum keine Früchte trägt und verflucht ihn dann sozusagen, sagt ihm, du wirst nie mehr Frucht tragen und der Baum verdorrt. Und das passt irgendwie schon nicht so in das Bild, das mir der Rest der Bibel vermittelt, von diesem Jesus. Es kommt lieblos über, es sieht nach einer kurzen Zündschnur aus. Das braucht ja nichts. Und der jagt es in die Luft. Es ist vergeltend von einem Jesus, der uns eigentlich sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Irgendwie ist das komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kann da nicht einfach nur um den Baum gehen. Ich meine, immerhin merken wir, Jesus ist menschlich. Er hat nicht viel Geduld, wenn er hungrig ist. Das ist, glaube ich, nicht nur bei ihm so. Aber gleich, das ist irgendwie von Jesus erwarten wir mehr, oder? Jetzt ist das nicht das einzige Mal, dass in der Bibel von einem Feigenbaum geredet wird. Die kommen relativ häufig vor, einfach schon nur, weil es die so in Israel und im Nahen Osten häufiger gibt als bei uns. Aber sie kommen nicht nur vor in so Geschichten wie hier, wo wirklich ein Feigenbaum ist, sie kommen auch viel vor in der prophetischen Literatur, in den prophetischen Büchern. Und hier ist ein Feigenbaum häufig auch ein Symbol, und zwar ein Symbol für Israel, für das Volk. Ein paar Mal wird der Feigenbaum gebraucht im Zusammenhang, wenn man davon redet, dass Israel wird in Frieden leben. Also, so im Stil von jeder hat seinen Feigenbaum, wo er gemütlich im Schatten drunter hückeln kann und sich ausruhen, weil alles gut ist. Vielleicht haben die Leute um Jesus herum, die ja die Propheten gut kennt haben, an das gedacht, wo sie Jesus und den Baum gesehen haben. Also steht der Baum hier vielleicht für Israel. Jesus macht hier ein prophetisches Zeichen. Und es geht um Israel. Das ist schon ein bisschen verständlicher, als dass er sich einfach so aufregt über einen Baum ohne Frucht. Aber irgendwie passt es mir gäng noch nicht. Irgendwie ist es gäng noch komisch. Weil es tönt so ein bisschen nach, wenn Israel keine Frucht bringt, dann wird es vernichtet. Und was Frucht bringt, das ist gut. Das tönt so ein bisschen nach einer Werksgerechtigkeit. Und die passt irgendwie auch nicht, wenn ich den Rest vom Neuen und auch vom Alten Testament anschaue. Also kann es irgendwie das auch nicht sein. Vielleicht müssen wir, für mit dem Text ein bisschen besser klarzukommen, schauen, was vorher und nachher passiert. Anna hat es gesagt, wir sind hier im Matthäus 21. Am Anfang von diesem Kapitel macht sich Jesus auf nach Jerusalem, und zwar am Palmsonntag. Also kurz bevor er gekreuzigt wird. Und die nächste Szene, die uns der Matthäus schildert, ist die sogenannte Tempelreinigung, wo Jesus die Händler aus dem Tempel rausjagt. Und er sagt, es ist ein Betthaus und keine Räuberhölle. Und das hier ist der nächste Tag. Wir lesen, dass sie wirklich früh aufgestanden sind und sich auf den Weg gemacht haben nach Jerusalem. Und dann kommen sie eben an diesem Feigenbaum mit Blättern, aber ohne Früchte vorbei. Und nachher gehen sie weiter auf Jerusalem nach dieser Szene. Sie haben noch andere spannende Diskussionen anhand von dem, aber um die geht es heute nicht. Darum überspringen wir die. Und Jesus geht wieder in den Tempel mit den Jüngern. Und dort kommen ein paar Mitglieder vom Hohen Rat, also Hohepriester, und Älteste vom Volk, also religiöse Führer von Israel, kommen zu ihm und sie stellen ihm mal wieder eine Fangfrage. Und er antwortet mal wieder sehr geschickt auf die Fangfrage. Und nachher erzählt er ihnen ein Gleichnis. Und das Gleichnis hilft uns, glaube ich, beim Verstehen, was das mit dem Baum auf sich hat. Und das Gleichnis wird uns jetzt der Markus noch vorlesen.
Genau, der zweite Bibeltext ist aus Matthäus 21, 28 bis 32. Dann sagte Jesus: Was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er sagte zu dem einen: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwiderte dieser Sohn. Später aber überlegte er sich und ging doch. Dasselbe sagte der Vater auch zu seinem anderen Sohn. Ja, Herr, erwiderte er. Aber er ging nicht. Wer von den beiden hat nun nach dem Willen des Vaters gehandelt? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus: Ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten werden eher in die neue Welt Gottes kommen als ihr. Der Täufer Johannes ist im Weg der Gerechtigkeit zu euch gekommen, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Prostituierten haben ihm geglaubt. Aber ihr, nicht einmal als ihr das saht, habt ihr euch besonnen und ihm den Glauben geschenkt.
Merci. Auf den ersten Blick ist es das nicht besser. Wir haben hier zwei Söhne. Und der Vater gibt beiden den gleichen Auftrag: Gang in unseren Weinberg arbeiten. Der Erste sagt Nein. Und zwar ein recht brüskes Nein, nicht Nein und irgendeine Ausrede, sondern einfach Nein. Überlegt sich es aber dann anders. Hat das Gefühl, oh, das war doch nicht so eine gute Entscheidung gewesen. Und geht nachher. Und der wird am Schluss gelobt. Und dann gibt es den Anger, der zweite Sohn, der zwar eine gute Antwort gibt und sagt, ja, Herr, ich gehe. Aber dann nicht geht. Und der wird am Schluss eindeutig nicht gelobt. Der wird, es kommt klar raus, der hat es falsch gemacht. Sind wir jetzt schon wieder bei diesem Werk? Und bei dem, es kommt nur darauf an, was du machst, weil er das Richtige gemacht hat. Man könnte es meinen, aber ich glaube, es geht hier nicht um das. Wenn wir nämlich den Text weiter lesen oder hören, wo Jesus das Gleichnis eigentlich nirgend auslegt, merken wir, um was es ihm wirklich geht. Er erklärt uns, wer das hier gemeint ist mit dem ersten und mit dem zweiten Sohn. Beim ersten Sohn sagt er, das sind die Zöllner und die Prostituierten. Also so die, die in dieser Gesellschaft einfach als Sünder gelten haben. Wo so ein Herr vom Hohen Rat, ein geistlicher Würdenträger, nie im Leben etwas mit ihnen zu tun hat. Dann geht er aus dem Weg, so gut er kann. Und wo er vermutlich auch das Gefühl hat, er sei viel heiliger als die, weil das sind ja so die Ausgrenzten, der Abschaum von der Gesellschaft, die Sünder. Und er sagt aber Jesus, und die kommen eher ins Reich von Gott als dir. Und das dir, das Retter, eben noch gäng zu diesen Hohepriester und Ältesten vom Volk, vom vorderen Text, den wir übersprungen haben. Wir haben hier bei diesen zwei Söhnen oder bei diesen zwei Gruppen so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist die Rebellion, die sagt Nein, aber dass er dann bereut, sich es anders überlegt und umkehrt. Also auf der einen Seite Rebellion und Umkehr. Und auf der anderen Seite, ich würde dem Scheinheiligkeit sagen. Scheinheiligkeit, weil sie eine wunderbare Antwort geben. Eine fromme Antwort, ja, Herr. Er redet ihn an mit dem Wort für Herr, wo man schon als Vervater hätte können brauchen denn, aber viel mehr der Zusammenhang hat von Knecht, Diener und Herr. Der Vater hat aber übrigens beide Söhne mit einer sehr liebevollen Rede angeredet, einfach zu ihnen gesagt, mein Kind. Und der zweite Sohn antwortet mit so einer untergebungsvollen Antwort, ja, Herr, ich gehe. Aber geht dann nicht. Also es sieht super fromm aus. Die Handlung entlarvt es aber eben als Scheinheiligkeit. Und bei den anderen, bei dem, der Nein gesagt hat, in seiner Rebellion, merken wir auch, der hat es auch wirklich bereut, weil der ist ja dann gegangen. Zu der Scheinheiligkeit vom zweiten Sohn kommt noch etwas anderes dazu. Und zwar Reuelosigkeit. Das ist da, lesen wir das im Vers 32, wo Jesus sich daran erinnert, schon der Johannes ist zu euch gekommen, im Weg vor Gerechtigkeit steht da. Das will heissen, er ist wirklich von Gott gesandt gsi und das hat man ihm angemerkt. Das ist ein echter Prophet gsi. Das hätte er an seinem Auftreten können merken, wie es ist angekündigt worden. Das hätte er können merken, sagt er hier, wo er gesehen hat, wie die Zolleinnehmer und die Prostituierten seinem Ruf gefolgt sind und sich geändert haben. Das hat er gesehen. Aber euch hat es immer noch nicht gereut. Ihr habt immer noch nicht bereut und seid nicht umgekehrt. Also auf der einen Seite Rebellion und Reue und auf der anderen Scheinheiligkeit und keine Reue. Das ist das, glaub, was Jesus hier darum geht, die Reue. Das Aufrichtige können sagen, ich habe es auch falsch gemacht. Gegenüber einem vielleicht ein bisschen selbstgerechten, ich habe es nicht nötig zu sagen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich mache ja alles gut. Oder vielleicht einfach gar nicht wollen es gut machen, aber so tun, als ob. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unserem Feigenbaum, dann macht er in diesem Zusammenhang schon sehr viel mehr Sinn. Wenn wir überlegen, von wo das Jesus gekommen ist, eben vom Tag vorher, vor Tempureinigung. Und der Baum gesehen hat, der zwar viele Blätter hat, aber keine Früchte, dann ist das schon ein Sinnbild für sein Volk. Aber die Früchte sind nicht Leistungen, oder schon gar nicht fromme Leistungen, sondern Früchte, die Früchte, die er hat wollen sehen, sind Früchte vor Umkehr. Jetzt passt die Geschichte auch in den Rest der Bibel. Es war nicht nur von Anfang an die Botschaft von Jesus, kehrt um und wendet euch dem Himmelreich zu. Das war auch die Botschaft von Johannes. Tut Buss. Und es war auch schon viel vorher, über Jahrhunderte weg, immer wieder das gewesen, was die Propheten dem Volk gesagt haben. Tut Buss, dort, wo ihr merkt, ihr lebt nicht nach Gottes Willen. Also die Früchte, die Jesus hat sehen wollte, sind Früchte vor Umkehr. Dort kann er nämlich nachher reiche Früchte daraus wachsen, wie Frieden und Freude und Liebe und Hoffnung. Und ich glaube, er hat den Feigenbaum verloren. Als eine Art Ermahnung. Aber nicht eine Ermahnung im Sinn von einer Drohung, sondern eine Ermahnung im Sinn von einer Einladung. Gerade im Zusammenhang mit dem Gleichnis ist das sehr klar. Weil obwohl er das sehr scharf gegen die Schrift, die gelehrten Leute da vor ihm, die Hohepriester richtet, ist sie eigentlich auch für die eine gute Nachricht. Und zwar die Nachricht, dass sie gar nicht müssen so tun, als wären sie heiliger, als sie sind. Weil was nämlich für einen Zöllner reicht, ins Reich von Gott zu kommen, wenn er bereut, dann reicht es längstens auch für sie. Oder dann reicht es genau gleich auch für sie, muss ich sagen. Es war eine Einladung von Jesus oder eine Ermahnung an die Einladung, die ja da ist, dass man einfach sagen darf, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Oder dass man eben nicht muss sich besser darstellen, als man wirklich ist, ihn nicht muss beeindrucken, weil er der Schuld, der Schein, ja sowieso. Noch ein Wort zu diesen gelehrten Leuten oder diesen Hohepriestern, die dort vor ihm stehen. Die sind mega praktisch. Die sind, also vielleicht so zum Kontext, es hat zur Zeit von Jesus hat es eben die Schriftgelehrten gegeben, die sich mit den Schriften von Israel beschäftigt haben. Und innerhalb von denen hat es verschiedene Gruppierungen gegeben, die so ihre eigenen Schwerpunkte hatten, ihre eigene Art, die Schriften auszulegen. Und eine von denen waren die Pharisäer. Vielleicht waren auch ein paar von diesen Männern, die hier vor Jesus stehen, Pharisäer. Und die Pharisäer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie eine positive Predigt über die gehört. Das sind doch immer so die praktischen, die wir sagen können, so wie die, dann nicht. Die haben es eben nicht verstanden gehabt, aber weil ja wir jetzt an Jesus glauben, wir haben es verstanden. Das sind immer die, die man so gäbe auf sie zeigen. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann lesen wir den Text nicht so, wie er gemeint wäre. Weil die Pharisäer, ich glaube, die sind ein bisschen unser Feigenbaum. Ich glaube vielmehr, oder überlegt euch mal, wie anders würdet ihr das Neue Testament lesen, wenn die Pharisäer kommen, nicht lesen, ah ja, genau, das sind eben die, sondern ah ja, genau, das bin eben ich. Weil es sind nämlich die Pharisäer, sie unter all diesen schriftgelehrten Gruppierungen die gewesen, die mit Jesus am meisten gemeinsam hatten, was so Schriftauslegung angeht. Darum haben sie so viel mit ihm diskutiert. Weil bei vielen anderen, die haben Jesus einfach ganz abgeschrieben oder sind nicht nachgekommen, was er meint. Und die Pharisäer, die haben gemerkt, oh, irgendwie ist etwas ist okay. Zum Beispiel das Gespräch, das Jesus im Johannes 3 mit dem Nikodemus hat, dort merkt man das so richtig. Die reden irgendwie von etwas Ähnlichem, aber der Nikodemus muss noch ein paar Sachen in seinem Verständnis drehen, dass er so sehen kann wie Jesus. Also ich glaube, die Pharisäer, die sind eben so eine, vielleicht so eine liebevolle, einladende Ermahnung für uns, um mal zu schauen, hey, wo habe ich denn das Gefühl, ich habe es nicht nötig. Mir zu sagen, irgendjemandem zu sagen, es tut mir leid, ob jetzt Gott oder jemand anderem. Und wo habe ich eine Fassade, eine Scheinheiligkeit, die ich so tue, als ob. Wo eigentlich niemandem etwas bringt, außer dass sie vielleicht mir selber wehtut und mich selber von Gott trennt. Wo bin ich ihnen vielleicht ähnlicher, als ich das möchte zugeben? Und eigentlich sind nämlich die zweiten Söhne auch erste Söhne. Sie sind auch am Rebellieren. Sie machen es einfach nicht mit Wort, sondern mit Taten. Und die Einladung vor Umkehr gilt für sie genauso. Jetzt denkst du vielleicht, ah ja, da hat sie eigentlich recht, da sollte ich mal schauen. Das kann ich sonst morgen machen oder heute in Ruhe daheim. Und das kannst du gern, aber du könntest schon gerade jetzt. Wir haben nämlich jetzt Zeit für das Abendmahl zu nehmen. Und das Abendmahl ist ja eine Erinnerung an genau das, dass es nicht um unsere Leistungen geht, sondern dass er das Werk vollbracht hat. Er hat sein Leib gegeben, ist am Kreuz verblutet und gestorben, für uns zu zeigen, wie gern das er vergibt. Für uns zu zeigen, wie gern er mit uns echt die Gemeinschaft haben will. Nicht mit unseren Fassaden, die so schön aussehen, sondern mit uns, wie wir wirklich sind. Mit unseren Problemen, wie sie wirklich sind, unseren Herausforderungen. Mit der Realität hinter dran. Und ich werde jetzt das Einsetzungswort lesen. Und nachher lade ich euch ein für einen kurzen Moment vor Stille, wo ihr euch die Fragen könnt stellen nochmal. Oder wo ihr auch die Fragen Gott könnt stellen. Und ihn fragen, was steht eigentlich zwischen uns? Gibt es etwas, was zwischen uns steht? Und willst du das jetzt wegräumen? Es wäre ein guter Moment. Fürs vor Gott abzulegen oder auch für im Gebet mit jemandem zusammen das vor Gott abzulegen. Und es muss nicht etwas Riesiges sein. Manchmal sind es kleine Sachen. Manchmal sind es Sachen, die mehr im Bereich vom ersten Sohn gehen, vor offener Rebellion. Und manchmal sind es Sachen, die mehr im Bereich vom zweiten Sohn gehen, vor Scheinheiligkeit. Aber egal was es ist, wenn wir das Gefühl haben, es ist uns im Weg, dürfen wir es ablegen. Und es hat auch Leute vom Ministry da, die gerne mit euch beten für die Sachen. Und ihr seid auch herzlich eingeladen, nachher das Abendmahl zu nehmen. Entweder wenn es noch still ist oder wenn die Band danach ist, wird sie anfangen zu spielen mit dem ersten Lied. Und ihr dürft, entweder wenn es noch still ist oder wenn es Musik ist, dürft ihr das Abendmahl nehmen, einfach als Ausdruck von eurer Dankbarkeit für das Angebot, das Gott macht. Für das Angebot der Vergebung. Unabhängig davon, was das jetzt da im Weg steht, zum Vergeben. Dass er Früchte von Vergebung vorbringen kann. Dass er Liebe und Hoffnung und Freiheit vorbringen kann in unserem Leben. Weil wir ja heute im Matthäus-Evangelium unterwegs sind, möchte ich auch die Einsetzungsorte aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Zu Matthäus 26. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird, zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu mit euch trinken werde, wenn mein Vater sein Werk vollendet hat. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für das wunderbare Angebot, das du uns machst. Danke dir, dass du dich nicht abschrecken lässt von den hässlichen Sachen in unserem Leben. Von denen, die uns Sorgen machen. Denen, die uns abdrücken. Danke dir, dass wir die dir bringen und dürfen deine Vergebung und deine Hoffnung empfangen. Danke dir für all das, was du uns schenkst in unserem Leben, was uns Freude macht. Wo wir mit dir dürfen erleben, wo wir dürfen sehen, wie dein Reich kommt. Und wir beten, dass wir das gegen mehr werden. Ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo du mehr für uns parat hast. Wo du mehr Vergebung für uns parat hast. Wo du uns näher möchtest kommen. Wo du mehr Freude für uns parat hast. Mehr Leben, mehr Freiheit. Danke, zeigst du uns das gerade jetzt und danke, dürfen wir einfach immer zu dir kommen und müssen nichts tun dafür, müssen nicht so tun, als ob oder dich beeindrucken. Danke, hast du uns gern Und dürfen wir darauf vertrauen, dass du immer der Vater mit den offenen Armen bist. Sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Amen.